Schlag doch mal 1. Mose auf. Wir sind in 1. Mose und zwar mitten in der Geschichte von Isaak und Jakob. Und jetzt kommt diese ganze Geschichte mit dem Segen, den sich Jakob auf etwas unehrliche Weise erschleicht. Und ist ein unglaublich... eine super Stelle, was so, es ist fast wie so ein Roman, den man hier liest an dieser Stelle. Es ist ja manchmal auch so ein bisschen unterschiedlich, aber hier geht es einfach wirklich richtig krass ins Detail. In Kapitel 27 von 1. Mose, da lesen wir diese Geschichte und es ist einfach ein großer Segen, diese Geschichte lesen zu können, weil wir einfach Gottes Treue in dieser Geschichte sehen. Gottes Treue zu dem, was Gott vorhat. Gottes Treue zu uns als Menschen. Gottes Treue zu seinem Plan. Wir erinnern uns an Gottes Plan. Beziehungsweise würde ich euch gerne noch einmal an den Plan Gottes erinnern. Denn diese ganze Geschichte von Abraham, von Isaak, von Jakob und von Jakobs Kindern, das ist eigentlich diese Geschichte von dem Plan Gottes. Von dem Heilsplan Gottes. Und Falk hat am Sonntag darüber gepredigt, er hat gesagt, alle Völker sollen Gott kennenlernen. Gott möchte alle Völker segnen. Jede Nation dieser Erde soll Gott kennenlernen, soll Gottes Gnade erleben. Und das ist in 1. Mose 12, da offenbart Gott seinen Masterplan. Und er offenbart ihn einem Mann namens Abram, einem Heiden seiner Zeit noch. Ein Mann, der Gott noch nicht kannte. Ein Mann aus einer Familie, die Gott vergessen hatte. Abrams Familie hatte Gott vergessen. Das muss man sich mal reinziehen. Abrams, glaube ich, Uropa war Noah oder so. Also, Abrams Vorfahren kannten Gott. Sie hatten unglaubliche Dinge mit Gott erlebt. Noah war ein gottesfürchtiger Mann. Aber schon sein Urenkel weiß nichts mehr von diesem Gott. Aber Gott ruft diesen Abram und er sagt in 1. Mose 12 diese unglaublich wichtigen, bedeutsamen Worte. Der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Diese heftige Zusage Gottes, dieser Masterplan. Ich nehme dich, einen Menschen, und mache dich zum Segen für die ganze Welt. Der Plan kommt uns bekannt vor, oder? Es ist ein alter Plan. Es ist von Anfang an der Plan Gottes. Wir erinnern uns an Adam und Eva. Was sagt Gott da zu Eva? Dein Same wird diese Schlange zertreten. Also die Schlange wird ihm in die Ferse stechen, aber er wird der Schlange den Kopf zertreten. Dein Nachkomme, dein Same, Eva. Ein Mensch wird das Böse besiegen. Ein Nachkomme Adam und Evas wird mit Gottes Hilfe Rettung bringen auf diese Erde. Und auch hier, Gott nimmt wieder einen Menschen. Ich meine, überlegt euch mal Noah. Ein Mensch, Noah. Gott nimmt einen Menschen, Noah, und rettet die ganze Menschheit durch diesen einen Mann. Es ist schon fast wie die Verheißung an Eva. Aber es ist sie noch nicht ganz erfüllt. Und nach Noah dieser Abram. Und wieder ruft Gott einen Mann und will die ganze Erde segnen. Durch einen Mann. Durch das, was er an einem Mann tut. Das ist krass. Und Gott sagt hier, ich will deinen Namen groß machen. Und wir denken so, wow, klingt irgendwie komisch. Aber wisst ihr was? Ein Kapitel vorher steht die Geschichte von den Menschen, die Babel aufgebaut haben. Und wisst ihr, was die Menschen gesagt haben, die Babel aufgebaut haben? In Kapitel 11, Vers 14, die haben gesagt, oh Mist, ist ja gar nicht 11, Vers 14, die sagten, oh war ja, 11, Vers 4, genau, entschuldigt bitte, 11, Vers 4, und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. So, der Mensch will sich einen Namen machen. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen uns groß machen. Aber das lässt Gott nicht zu. Gott widersteht den Hochmütigen, aber er segnet die Demütigen. Und genau das, diese hochmütigen Gockel, die diesen Turm, diesen Himmelsturm bauen wollen, Gott stößt sie in den Staub. Aber dieser demütige Mann Abraham, ein Mann, nichts Besonderes. Gott nimmt diesen Mann und sagt, ich werde deinen Namen groß machen. Du bist, Abraham war nicht ein Mann, der seinen Namen groß machen wollte. Er war demütig. Deswegen hat Gott gesagt, okay, dann mache ich deinen Namen groß. Du bist nicht wie die anderen. Die anderen wollen alle ihren Namen selber groß machen. Aber bei dir werde ich das machen. Ich werde deinen Namen groß machen. Finde ich nice. Und dann verfolgt Gott mit aller Konsequenz diesen Masterplan. Und Abraham, ja, Abraham macht vieles falsch. Er scheitert, so wie wir Menschen immer wieder scheitern. Abraham scheitert und fällt in Sünde. Aber Gott segnet ihn, vergibt ihn und hält an diesem Plan fest. Abraham ist weiterhin der Gesegnete. Auch wenn er nicht perfekt war. Dann kommt Isaak, Abrahams Sohn. Aber auch Isaak fällt in Sünde, scheitert. Und auch hier ist Gott wieder langmütig und barmherzig und hält an seinem Plan fest. Durch diese Familie, durch Abraham und seine Nachkommen, werde ich die ganze Erde retten, die ganze Welt segnen. Und dann Isaaks Sohn, das werden wir heute sehen, Jakob, versagt auch, genau wie sein Großvater und sein Vater. Auch Jakob wird versagen, aber Gott wird Jakob nicht aufgeben. Gott wird treu sein und er wird seinen Plan durchziehen. Und das werden wir jetzt einfach lesen. Und noch eine weitere Erinnerung, und ich hasse selber lange Einleitungen, aber es tut mir leid, aber wir müssen hier einmal ein bisschen diese Einleitung haben, damit uns klar wird, in welchem Rahmen spielt diese Geschichte eigentlich. Es ist ja so, Rebekka ist schwanger, Jakobs Mutter, und sie hat Zwillinge, und die stoßen sich in ihrem Bauch. Es ist komplett, ihr Bauch ist am Rumoren. Sie merkt, diese Kinder da sind so unruhig in mir. Was ist da los? Und es ist total unangenehm für sich. Sie macht sich Sorgen und sie betet zu Gott und sagt, warum passiert mir das? Warum sind diese Kinder so? Was ist da los? Und Gott sagt ihr etwas Wichtiges. Das ist wichtig für die Geschichte, die wir gleich lesen. Der Herr aber sprach zu ihr, Kapitel 25, Vers 23 in 1. Mose. Der Herr aber sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wir verstehen es oft als Voraussage für die Zukunft. Aber wisst ihr was? Ich glaube, Rebekka verstand das als Auftrag. Rebekka, du hast zwei Kinder in deinem Leib. Das werden zwei Völker. Und der Jüngere wird über den Älteren herrschen. Ich füge hinzu, so soll es sein. Und ich glaube, so verstand das auch die Mama. Sie nahm das nicht nur als Voraussage, sondern auch als Auftrag. Der Jüngere soll über dem Älteren gesetzt werden. Ich glaube, Rebekka behielt das wie Maria in ihrem Herzen. Maria hat ja auch so einiges in ihrem Herzen behalten, was ihr gesagt wurde. Ich denke, Rebekka behielt das auch in ihrem Herzen. Dann lesen wir in Vers 28 von Kapitel 25. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund und Esau war ein Jäger. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Einst kochte Jakob ein Gericht, da kam Esau vom Feld und er war erschöpft und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Da sagte Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Was hat Jakob mit seinem Erstgeburtsrecht? Ich weiß nicht, wie alt er da ist. Ist er ein Teenager? Ist er Mitte 20? Warum denkt er jetzt schon an sein Erstgeburtsrecht? Sein Vater ist wahrscheinlich noch einigermaßen in Schuss. Aber er will dieses Erstgeburtsrecht. Warum? Ich glaube, weil seine Mom ihm davon erzählt hat. Seine Mutter hat ihm erzählt, was Gott ihr erzählt hat. Seine Mutter hatte ihn sowieso lieber als Esau. Und sie hat wahrscheinlich öfter mal gesagt, mein Schatz, du wirst. Eines Tages, und es war bestimmt immer Competition zwischen den beiden. Diese beiden Brüder haben sich schon im Mutterleib geboxt. Die werden auch, als sie größer waren, die ganze Zeit ihre Kämpfchen gehabt haben. Waren wahrscheinlich immer Konkurrenten. Vielleicht auch um die Liebe ihrer Eltern. Und ich glaube, Rebekka, und das merkt man auch, sie waren auch nicht so weise in der Erziehung, Rebekka und Isaak. Das wird man später auch noch merken, auch in ihrer Beziehung, in ihrer Ehe. Und ich kann mir vorstellen, Rebekka hat Jakob öfter mal erzählt, Jakob, eines Tages wirst du alles hier bekommen. Das hat Gott mir gesagt. Das geht alles an dich. Das Erstgeburtsrecht gehört dir, obwohl du der Zweitgeborene bist. Denn Esau war der Erstgeborene. Was sagt Esau hier in der Situation? Und wir verstehen alle nicht den Grund. Und doch, uns wird hier sogar ein Grund genannt und es ist umso schockierender. Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Und manche übersetzen, ich sterbe fast vor Hunger oder ich bin gerade am Sterben. Vielleicht war es aber auch so, dass er sagte, so ja, ich sterbe vielleicht eh vor dir, weil ich bin so voll der wilde Jäger, ich bin voll der Kämpfer. So, was soll ich mit Erstgeburtsrecht? Ich bin wahrscheinlich eh bald tot. Okay, ich weiß nicht, ob es so gemeint war. Wahrscheinlich war es eher, ich sterbe vor Hunger. Und dann sagt er, was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwöre mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Ist das hier Betrug? Ist das schon Betrug? Nein, das ist ein Handel. Es ist ein Deal. Es ist noch kein Betrug. Esau schlägt ein, er kennt die Kondition, er weiß, worum es geht. Eine Suppe gegen das Erstgeburtsrecht. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen und er aß und trank, stand auf und ging davon. Und jetzt kommt die Erklärung. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Warum hat er es gemacht? Er hat dieses Recht verachtet. Er hat darauf geschissen. Es war ihm völlig egal. Er hat nicht darauf geachtet, er hat es nicht wertgeschätzt. Ganz im Gegenteil zu seinem Bruder. Jakob wusste, ich will an dieses Erstgeburtsrecht. Ich will dieses Recht bekommen. Vor allem, weil Gott gesagt hat, dass es mir auch zusteht. Und er geht hier diesen Weg mit dieser Linsensuppe. Und ich weiß nicht, wie ernst Esau das genommen hat in dem Moment. Beide sind vielleicht noch relativ jung. Papa ist auch noch vielleicht relativ fit. So als Jugendlicher denkst du ja auch nicht daran so, okay, wie sichere ich meine Rente ab? Oder? Also wenn du 18 bist, denkst du nicht über deine Rente nach. Da sagst du doch auch so, pff. So, Versicherungsvertreter kommt, will oder Bankfachmann will dir Riester-Rente andrehen. Du sagst so, was für Riester-Rente, Digga? Ich bin 18. Was für Riester-Rente, Mann? Ich will keine Riester-Rente. So, ich will mein Geld für andere Sachen jetzt ausgeben, aber bestimmt nicht sparen auf eine Rente, Mann. Ich bin 18. Ich weiß nicht, ob es das war. Esau verachtete das Erstgeburtsrecht. Aber Jakob achtete das Erstgeburtsrecht. Jakob wusste, dieses Erstgeburtsrecht ist sowas von wichtig. Da entscheidet sich alles dran. An diesem Segen. Jakob wollte unbedingt diesen Segen seines Vaters empfangen. Er wollte diesen Segen haben. Und er ist so sehr an diesem Segen interessiert. Er will ihn so sehr haben. Er ist so scharf darauf, dass er sogar bereit ist zu betrügen. Nur um sicher zu sein, dass er diesen Segen... Er hat ihn ja schon gekauft. Aber er weiß, dass sein Dad da nicht mitspielt, oder? Ich meine, das ist was zwischen den beiden Brüdern. Aber was Papa dazu sagt, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und er weiß, Papa spielt diese Spielchen nicht mit. Und Papa ist der Überzeugung, dass der Jüngere diesen Segen bekommen sollte. Nein, er möchte ganz klassisch den Älteren segnen. Obwohl Gott was ganz anderes zu Rebekka gesagt hatte. Isaak vertraut vielleicht der Tradition, das macht man so, so ist das seit Generationen, immer der Erstgeborene kriegt diesen Segen. Er vertraut der Tradition mehr als dem Wort Gottes. Das haben wir immer so gemacht, jetzt fangen wir hier nicht was ganz Neues an. Also kriegt Esau diesen Segen. So ist der Papa. Und Esau war ihm sowieso sympathischer. Er traute Esau wahrscheinlich 100-mal mehr zu, die Familie anzuführen, das war ein Anführer. Esau war so ein Mann, so ein Man's Man. Er war ein Mann, dem andere Männer folgen. Vielleicht für den andere Männer sterben würden. Jakob, ja, er war nett. Er war schlau. Ja, er war ein Muttersöhnchen. Keine Ahnung. Er war alles, was Esau nicht war. Irgendwie in allen Dingen. Er war irgendwie das Gegenteil, hat man das Gefühl. Also Isaak hat nicht vor, erstens hat er nicht vor, auf das Wort Gottes zu hören. Zweitens hat er nicht vor, diesen komischen Deal, den seine Jungs irgendwann mal miteinander abgeschlossen haben, irgendwie zu berücksichtigen. Denn, was lesen wir hier jetzt in Vers 27? Achso, erstmal vielleicht Vers 34 von Kapitel 26, denn das ist vielleicht auch noch wichtig, um die ganze Situation auch noch besser zu verstehen. Und Esau war 40 Jahre alt. Also es ist, glaube ich, schon ein bisschen Zeit auch vergangen jetzt zwischen diesem Deal mit der Suppe und dieser Situation, die jetzt kommt. Esau war 40 Jahre alt, da nahm er Jehudit, die Tochter des Hethiters, Beri zur Frau. Und Basemat, die Tochter des Hethiters Elon. Wahrscheinlich spricht das völlig falsch aus. Und sie waren ein Herzleid für Isaak und Rebekka. Also Esau heiratet zwei Frauen und für Rebekka und Isaak ist es ganz, ganz schlimm. Diese Frauen gehen gar nicht für sie. Es geht gar nicht. Sind für sie die absolut falschen Frauen. Es sind keine Frauen aus ihrer Familie. Es sind Frauen, ja, es sind fremde Frauen, wenn ihr so wollt. Aus fremden Familien. Hethiter. Ein Herzeleid, das klingt so süß, aber ein Herzeleid ist nicht süß. Ein Herzeleid ist, wenn du abends im Bett liegst und dein Herz tut weh, es quält dich, du kannst nicht einschlafen. Es sticht dich ins Herz. Was dein Sohn da macht, das sticht dich ins Herz. Es verletzt dich richtig. Es betrübt dich, es macht dich traurig. Du denkst, wo soll das hinführen mit dem Jungen? Jetzt hat er sich diese zwei Frauen da geangelt. Warum hat er auch gleich zwei Frauen? Sein Papa hat auch nur eine Frau geheiratet. Warum hat er zwei Frauen überhaupt? Was ist los mit diesem Esau? Und es geschah, aber Isaak will ihn trotzdem. Ne? Dieser Junge macht, was er will. Er ist so ein kleiner Simson, so ein bisschen, so ein Vorläufer. Er macht so ein bisschen, was er will. Er nimmt sich so ein bisschen, was er will. Ja, es ist so ein bisschen, er ist ein bisschen so wie diese Babylonier. So ein bisschen wie dieser eine Nachfrage von Kain, der gesagt hat, ich nehme hier zwei, drei Frauen, passt schon. Und wenn hier irgendeiner ankommt, dann mache ich den zehnmal kaputt. Irgendwie, so ein bisschen kommt das hier so durch. Klingt das so ein bisschen an so. Er hört nicht auf seine Eltern, er achtet seine Eltern nicht, er hört nicht auf ihren Rat. Aber Isaak will ihn trotzdem segnen. Für Isaak ist er trotzdem der Familien, das Familienoberhaupt, das Kommende. Es geschah, als Isaak alt geworden und seine Augen trübe waren, so dass er nicht mehr sehen konnte, da rief er seinen älteren Sohn Esau und sagte zu ihm, mein Sohn, Ausrufezeichen. Und er sagte, du bist mein Sohn, du bist der echte Sohn von mir, ich liebe dich, Mann. Das ist ein Sohn hier, Mann, du hast Kraft, Junge, du bist mein Sohn. Ja, Jakob ist auch mein Sohn, aber du bist mein Sohn, der Sohn, den ich lieb habe. Und er sagte zu ihm, hier bin ich, Papa. Und er sagte, siehe doch, ich bin alt geworden, ich kenne nicht den Tag meines Todes. Also keine Ahnung, es kann jeden Moment passieren. Und nun, nimm doch dein Jagdgerät und deinen Köcher und deinen Bogen und geh hinaus aufs Feld und erjage mir ein Wildbret. Ein geiles Wort, ne? Ein Wildbret. Und bereite mir ein Leckerbissen, wie ich ihn liebe. Und bring ihn mir her, dass ich esse, damit meine Seele dich segnet, bevor ich sterbe. Er will es wirklich machen. Er will Isaak den Segen geben. Spricht eigentlich gegen alles. Außer gegen die Tradition. Rebekka aber hatte gehört, wie Isaak mit seinem Sohn Esau redete. Und Esau ging aufs Feld, um ein Wildbret zu erjagen, um es heimzubringen. Da sagte Rebekka zu ihrem Sohn Jakob, siehe, ich habe deinen Vater zu deinem Bruder Esau reden hören. Bring mir ein Wildbret und bereite mir ein Leckerbissen, dass ich esse und dass ich dich vor dem Herrn segne, bevor ich sterbe. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme in dem, was ich dir auftrage. Geh doch zur Herde und hole mir von dort 2 gute Ziegenböckchen. Und ich will sie zu einem Leckerbissen für deinen Vater zubereiten, wie er es liebt. Der schmeckt das gar nicht mehr, ob das wild ist oder ob das ein Schaf ist oder eine Ziege. Der ist zu alt. Ich mache so viel Gewürze drauf. Dann sollst du es deinem Vater bringen, dass er isst, damit er dich vor seinem Tod segnet. Denn so ist der Plan, sagt Rebekka. So soll es nämlich sein. Und anstatt ihrem Mann das zu sagen, macht sie es so hintenrum. Anstatt zu Isaak zu sagen, Isaak, du weißt doch genau, dass der Jüngere den Segen bekommen soll. Nein. Aber wahrscheinlich war Isaak einfach so dickköpfig. Sie sieht keinen anderen Weg, als ihn zu betrügen, ihren eigenen Mann, ihren eigenen Sohn anzustiften. Das war ja nicht mal Jakobs Idee. Das war ja nicht mal seine Idee. Das war die Idee seiner Mom. Und sie sagt, mach mal, mach mal, mach mal. Hey, ich habe einen Plan. Hey, ich habe gerade was gehört. Was für eine schlechte, ja, das ist nicht gut, was in dieser Familie abgeht, oder? Da sagte Jakob zu Rebekka, seiner Mutter, siehe, mein Bruder Esau ist ein behaarter Mann und ich bin ein glatter Mann. Vielleicht betastet mich mein Papa, dann wäre ich in seinen Augen wie einer, der Spott mit ihm treibt und würde Fluch auf mich bringen und nicht Segen. Mama, Papa merkt das doch. Und dann werde ich nicht gesegnet, sondern ich werde verflucht von Papa. Und außerdem, ich bin dann wie jemand, der ihn verspottet. So, er merkt, wie heftig das eigentlich ist. Er merkt, wie der Plan einfach so, auch so ein Disrespect an seinen eigenen Vater ist. So. Seine Mutter aber sagte zu ihm, dein Fluch komme auf mich, mein Sohn. Hör nur auf meine Stimme und geh, hole mir. Krass, oder? Was ist mit dieser Frau los? So. Ja, dann kommt das halt auf mich, der Fluch, mein Gott. Krass, oder? Wie die Menschenmenge, die Jesus ans Kreuz forderte, die gesagt hat, ist egal, dann kommt halt der Fluch auf uns. Ist egal, kreuzigt ihn. Voll heftig. Ist egal, wir ziehen das jetzt durch. Und er ging, und leider macht er mit, Und er ging und holte und brachte sie seiner Mutter, und seine Mutter bereitete ein Leckerbissen, wie sein Vater es gern hatte. Dann nahm Rebekka die guten Kleider ihres älteren Sohnes Esau, die bei ihr im Haus waren, und zog sie ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Die Felle der Ziegenböckchen aber zog sie über seine Hände und über die Glätte seines Halses, und sie gab den Leckerbissen und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Ihres Sohnes Jakob vor allem, ne? Ihr merkt schon, wie das hier geschrieben ist. Esau ist immer der Sohn von Isaak und Jakob ist immer ihr Sohn. So ging er zu seinem Vater hinein und sagte: Mein Vater. Und er sagte: Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Da sagte Jakob zu seinem Vater: Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Cool, dass er es nochmal erwähnt. Ich bin Esau, dein Erstgeborener. So, als ob Esau sich immer so vorgestellt hat, so, hallo, ich bin Esau, dein Erstgeborener übrigens. Das heißt, du kannst mich gleich mal segnen. Jetzt zieht's echt durch. Ich habe getan, wie du zu mir geredet hast. Richte dich doch auf, setz dich und iss von meinem Wildbrett, damit deine Seele mich segnet. Isaak aber sagte zu seinem Sohn: Wie hast du es denn so schnell gefunden, mein Sohn? Wisst ihr was? Jakob wird jetzt dreimal die Chance haben, zu bekennen. Zu sagen: Papa, sorry, ich bin's, Jakob. Wollte ich eigentlich nur verarschen. Bitte vergib mir. Das ist krass. Er wird hier dreimal jetzt die Chance haben. Der Vater sagt dreimal. Oder zweimal, ich weiß nicht. Ich behaupte jetzt dreimal, sehen wir ja gleich. Stutzt der Vater. Stutzt. Und Jakob muss jedes Mal sich dazu neu entscheiden, weiter zu lügen. Dreimal hätte er die Chance, vor seinem Vater auf die Knie zu gehen und zu sagen: Papa, es tut mir leid. Das war eine scheiß Idee. Sorry, bitte vergib mir. Aber dreimal zieht er es durch. Er zieht es echt durch. Das ist heftig. Und wisst ihr, Jakob ist für mich jemand, der will das Richtige. Jakob will das Richtige. Der Segen ist das Richtige. Der Segen gehört sogar ihm. Er ist ihm zugesagt. Und dieser Segen soll auf ihn kommen. Es ist absolut richtig, was er will. Er will nichts Falsches. Er will nichts Schlechtes. Er will nichts Böses. Er will das Gute. Aber er nimmt es sich mit den falschen Mitteln. Der Weg, auf dem er dieses Gute erlangen will, ist der falsche Weg. Der Weg von Betrug und von Lüge. Wisst ihr, es ist nicht schlecht, einen Berufsabschluss zu machen. Ein Berufsabschluss ist was Gutes. Einen Titel zu haben, Doktor so und so. Aber diesen Titel sich zu betrügen, sich Zertifikate zu fälschen und zu sagen, ich bin Arzt, in ein Krankenhaus zu gehen und da zu arbeiten und Gutes zu tun. Diese Betrüger, ihr habt bestimmt mal gehört von solchen, es gibt so Betrüger, die haben als Ärzte sich ausgegeben, haben im Krankenhaus über Jahre gearbeitet. Und haben wahrscheinlich sogar Menschen geholfen. Vielleicht nicht allen Menschen. Sie wollten etwas Gutes, weißt du, sie wollten Arzt sein. Es ist doch gut, ein Arzt zu sein, oder? Aber der Weg war sowas von falsch und gefährlich. Oder wir Menschen sind oft so, das hat C.S. Lewis mal gesagt, eigentlich wollen wir sogar die bösesten Menschen auf der Welt, wollen meistens nur gute Sachen. Aber die Wege, die sie zu ihnen nehmen, sind falsch. Das ist das Böse. Wie sie zu diesen Sachen gelangen wollen. Wisst ihr, es ist nicht falsch, daran reich zu sein und Geld zu haben. Daran ist erstmal nichts falsch. Geld ist auch erstmal grundsätzlich nicht unbedingt etwas Schlechtes. Viele unserer biblischen Helden waren reich. Abraham war reich, Isaak war reich, Jakob wird reich sein, Hiob war schweinereich. Das sind unsere Helden, die waren reich, wohlhabend. Das ist erstmal nichts Schlechtes. Aber die Frage ist, wie kommst du zum Reichtum? Wie bist du dahin gekommen? Wie bist du reich geworden? Welchen Weg bist du dahin gegangen, zu deinem Ziel reich zu werden? Bist du den Weg Gottes gegangen oder bist du einen Weg des Betruges gegangen? Hast du geklaut? Hast du diesen Reichtum einfach nur an dich gerissen, gestohlen? Jakob will Segen und Segen ist doch gut, oder? Aber der Weg hier zum Segen, das ist das Böse. Wie er jetzt versucht, diesen Segen sich zu, durch Betrug zu erlangen. Tja, Aber Gott gibt Jakob nicht auf. Lesen wir erstmal weiter. Das ist so heftig. Ich finde diese Story, das ist so intensiv jetzt hier, diese Stelle. Wie hast du es denn so schnell gefunden, mein Sohn? Ich finde schon in Vers 18 hätte Jakob sagen können, ich bin Jakob. Ich bin Jakob. Ich wollte nur mal gucken, ob es dir gut geht. Wäre zwar auch gelogen, aber ne, in Vers 18. Wer bist du, mein Sohn? Esau. Jetzt zieht's durch. Und dann, wie hast du das so schnell gefunden, mein Sohn? Mein Sohn, in Klammern Esau. Mein Sohn. Er sagte, weil der Herr dein Gott es mir begegnen ließ. Papa, ich bin rausgegangen aufs Feld und direkt kam ein Reh. Das hat Gott dahin gebracht. Ich hab's direkt abgeschossen. Dein Gott ist so gut, Papa. Wie heftig, oder? Wie heftig ist er drauf? Da sagte Isaak zu Jakob, tritt doch heran, dass ich dich betaste, mein Sohn, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Digga, es ist wie Rotkäppchen, oder? Es ist wie Rotkäppchen und der böse Wolf. So, Oma, warum hast du so große Zähne? Ah nee, es fängt ja anders an. Warum hast du so große Augen?
Damit ich dich besser hören kann, mein Kind.
Warum hast du so große Augen?
Damit ich dich besser sehen kann, mein liebes Kind.
So. Krass. Und Jakob trat zu seinem Vater Isaak heran und er betastete ihn und sagte, das ist so heftig. Die Stimme ist Jakobs Stimme. Aber die Hände sind Esaus Hände. Ja, Papa, ich bin auch Jakob. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Nein, das macht er nicht. Und er erkannte ihn nicht, weil seine Hände behaart waren wie die Hände seines Bruders Esau. Da segnete er ihn. Der sagte, bist du wirklich mein Sohn Esau? Er aber sagte, ich bin's. Da sagte er, reich es mir her, ich will von dem Wildbrett meines Sohnes essen, damit meine Seele dich segnet. Und er reichte es ihm hin, sodass er aß. Auch brachte er ihm Wein und er trank. Und dann sagte sein Vater Isaak zu ihm, tritt doch heran und küss mich, mein Sohn. Da trat er heran und küsste ihn. Und als er den Geruch seiner Kleider roch, das ist mein Esau, dieser Schweißgeruch, mein Esau riecht wie ein Tier, das ist mein Sohn. Als er den Geruch seiner Kleider roch, da segnete er ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat. Arr, arr, arr. Das ist mein Esau. Tut mir leid, Esau, dass ich an dir gezweifelt habe. Oh mein Gott, was ist hier eigentlich los? So gebe dir Gott vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und von Korn und Most die Fülle. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Die dir fluchen, seien verflucht und die dich segnen, seien gesegnet. Tja, ist verrückt, oder? In diesem Moment haben wir zwei Männer, die etwas Falsches tun, finde ich. Isaak, der gegen den Willen Gottes vermeintlich Esau segnet, mit dem Segen, der eigentlich Jakob gehören sollte. Und Jakob, der den richtigen Segen empfängt, der auch für ihn gedacht war, ihn aber durch Betrug sich betrogen hat. Es ist eine verrückte Situation, Leute. Macht euch das klar. Das hier ist richtig crazy. Richtig verrückt. Diese beiden Männer sind in einer ganz verrückten Situation. Es passiert hier gerade etwas ganz Richtiges und auch etwas ganz Falsches. Es ist sehr komisch.
Das ist wie Ente süßsauer. Und es geschah, sobald Isaak geendet hatte, Jakob zu segnen. Ja, es geschah, als Jakob gerade eben von seinem Vater Isaak hinausgegangen war, da kam sein Bruder Esau von seiner Jagd. Und er bereitete einen Leckerbissen, brachte ihn zu seinem Vater und sagte zu seinem Vater, mein Vater, richte sich auf! Mein Vater, richte sich auf! Und esse von dem Wildbrett seines Sohnes, damit deine Seele mich segnet. Es war nicht so leicht. Tut mir leid, Papa. Es hat ein bisschen gedauert. Da sagte sein Vater Isaak zu ihm, wer bist du? Er sagte, ich bin dein erstgeborener Sohn, Esau. Da erschrak Isaak mit großem Schrecken über alle Maßen. Okay, das ist schon heftig, oder? Mit großem Schrecken über alle Maßen. Dieser Mann war fertig mit den Nerven. Wer war denn der, der ein Wildbrett erjagt und mir gebracht hat, das ich von einem gegessen habe, bevor du kamst und ich ihn gesegnet habe? Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau die Worte seines Vaters hörte, da schrie er mit lautem und erbittertem Geschrei über alle Maßen und sagte zu seinem Vater, segne mich, auch mich, mein Vater! Er aber sagte, dein Bruder ist mir mit Betrug gekommen und hat deinen Segen weggenommen. Da sagte er, heißt er darum Jakob, weil er mich nun schon zweimal betrogen hat? Mein Erstgeburtsrecht hat er genommen. Was nicht stimmt. Du hast es ihm gegeben, freiwillig. Er hat es mir genommen. Und siehe, jetzt hat er auch meinen Segen genommen. Und er sagte, hast du mir keinen Segen aufbehalten? Da antwortete Isaak und sagte zu Esau, siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder ihm zu Knechten gegeben. Und mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Und nun, was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn? Sagte Esau zu seinem Vater, hast du nur diesen einen Segen, mein Vater? Segne mich, auch mich, mein Vater! Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Zieht euch das mal rein, Mann. Digga, das ist nicht mehr der Esau von vor zwei Kapiteln, oder? Ey, eben noch für eine Linsensuppe, vor ein paar Jahren hat er das noch für eine Linsensuppe verkauft an seinen Bruder und hat gesagt, pff, jetzt bricht er weinend vor seinem Vater zusammen. Ich glaube, er ist einfach älter geworden. Er hat, glaube ich, gelernt oder er hat, scheint irgendwie verstanden zu haben, dass das doch ziemlich wichtig ist, dieser Segen seines Vaters. Dass daran doch ziemlich viel gelegen ist, an Gottes Segen. Er bricht zusammen, er weint, er sagt, Papa, hast du nicht noch irgendwas für mich über? Hast du nicht noch irgendwas aufbehalten? Irgendwas, Papa? So heftig. Esau erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete sein Vater Isaak und sagte zu ihm, siehe, fern von dem Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein. Genau das Gegenteil von dem Segen, den Jakob gekriegt hat. Esau, es ist kein Segen mehr für dich über. Und weil dein Bruder das fette Land kriegt, musst du das trockene Land kriegen. Und fern vom Tau des Himmels oben, von deinem Schwert wirst du leben. Und deinem Bruder wirst du dienen. Doch wird es geschehen, wenn du dich losmachst, wirst du sein Joch von deinem Hals wegreißen. Isaak hatte nichts mehr über für Esau, keinen Segen. Er wusste, dieser Segen ist jetzt an Jakob gegangen und ich glaube, in dem Moment war ihm klar. Und das sollte auch so sein. Und das ist zwar schlimm, dass das passiert ist, er war bestimmt von Jakob auch enttäuscht, aber er wusste, andererseits wollte Gott das auch. Und ich wollte es nicht. Und jetzt ist es passiert. Und es ist richtig. Der Jüngere hat jetzt hier den Segen bekommen. Und Esau war dem Jakob Feind wegen des Segens, mit dem sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen, es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater. Dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Also wenn mein Papa tot ist, dann.
Als nun der Rebekka die Worte ihres älteren Sohnes Esau berichtet wurden, da sandte sie hin, rief ihren jüngeren Sohn Jakob und sagte ihm: Siehe, dein Bruder Esau will an dir Rache nehmen und dich erschlagen. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme, mache dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban, nach Haran. Also die Frau hat echt nur gute Tipps, wirklich. Der Bruder ist auch voll korrekt. Und bleib einige Tage bei ihm, bis der Grimm deines Bruders sich wendet, bis der Zorn deines Bruders sich von dir abwendet und er vergisst, was du ihm angetan hast. Oh Mama, crazy Mama. Dann will ich hinsenden und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich euch beide an einem Tag verlieren? Und Rebekka sagte zu Isaak, das ist jetzt auch so cool, Rebekka sagte zu Isaak: Ich bin des Lebens überdrüssig, wegen der Töchter Hetz. Also das sind die Frauen von Esau, wegen ihrer Schwiegertöchter. Wenn Jakob auch eine Frau wie diese nimmt, von den Töchtern Hetz, von den Töchtern des Landes, was sollte mir dann noch das Leben? Dann will ich lieber sterben. Da rief Isaak den Jakob, und jetzt wird's krass, oder? Jakob wurde schon gesegnet von seinem Vater. Und er hat seinen Vater betrogen, über ihn gespottet. Er hat sich diesen Segen erschlichen. Aber wie reagiert sein Vater? Das finde ich krass. Da rief Isaak den Jakob und segnete ihn. Er grollt seinem Sohn nicht. Er ist seinem Sohn nicht... Ich glaube, er ist... Ich weiß es nicht. Ist er seinem Sohn wütend? Zumindest liebt er seinen Sohn noch und will ihn segnen und will, dass es ihm gut ergeht, dahin, wo er geht. Und er befahl ihm und sagte zu ihm: Nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans. Mache dich auf, geh nach Padan Aram, zum Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern wirst, und ergebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nimmst. Amen. Da entließ Isaak den Jakob, und er ging nach Padan Aram zu Laban, dem Sohn des Arameas Betuel, dem Bruder Rebekkas, der Mutter Jakobs und Esaus. Und dann, und als Esau sah, dass Isaak den Jakob gesegnet und ihn nach Padan Aram entlassen hatte, sich von dort eine Frau zu nehmen, indem er ihn segnete, und ihm gebot: Nimm ja nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans. Und dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorchte und nach Padan Aram ging, da sah Esau, dass die Töchter Kanaans übel waren in den Augen seines Vaters Isaak. Und Esau ging zu Ismael, seinem Onkel, und nahm sich Mahalat zur Frau, seine dritte Frau, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots, zu seinen anderen Frauen hinzu. Das ist schon ein ganz schönes Früchtchen, dieser Esau. Er ist so sauer. Er ist so sauer auf seine Familie. Und als er mitkriegt, womit er seinem Vater am meisten wehtun kann, macht er das. Er nimmt sich noch eine Frau. Und zwar eine, wo sein Dad seinem Sohn Jakob gesagt hat: Bitte nicht. Und er nimmt sich noch eine Frau. Und er weiß genau, damit tue ich Mama und Papa so richtig weh. Das wird ihn so richtig übel aufstoßen. Also, ich komme jetzt mal zum Schluss. Jakob ist ein Betrüger, aber Gott liebt diesen Betrüger. Und Gott hat Großes mit diesem Mann vor. Und Jakob ist genau wie seine Vorväter, nicht perfekt. Und er ist hier an dieser Stelle, versagt er richtig krass. Aber Gott gibt diesen Mann nicht auf. Gott will diesen Mann segnen. Gott will diesen Mann zum Segen machen für viele, viele Völker. Und Gott hält an diesem Plan einfach fest. Auch wenn dieser Mann nicht perfekt ist. Auch wenn Jakob nicht alles richtig macht. Und sogar ziemlich viel falsch macht. Aber was Gott tut ist, er schickt ihn jetzt in eine Schule. Er schickt ihn jetzt zu seinem Onkel. Und sein Onkel wird ihm eine Lehre erteilen, die er nie vergessen wird. Sein Onkel wird ihn brechen auf eine Art. Wird ihn brechen. Und er wird dienen müssen seinem Onkel 14 Jahre lang. Er wird seinen Onkel reich machen. Er wird seinen Onkel segnen, auf jeden Fall. Aber er wird eine Menge lernen in dieser Zeit. Eine Menge. Was wird dann passieren? Er wird eine ganze Nacht lang mit Gott kämpfen. Auf dem Weg wieder zurück nach Hause. Er wird die ganze Nacht lang mit Gott kämpfen. Und dann wird er sagen in dieser Nacht, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Das ist Jakob, glaube ich, wie Gott ihn liebt. Dieser Jakob will den Segen Gottes. Dieser Jakob sagt, ich brauche den Segen Gottes. Und zuerst habe ich mir den Segen Gottes betrogen. Ich habe ihn mir erschlichen. Aber diesmal lasse ich nicht los, bevor du mich segnest, Herr. Diesmal möchte ich deinen Segen so haben. Und diesmal hat er ihn sich erkämpft, diesen Segen. Dieser Mann ist krass, aber dieser Mann will, dieser Mann weiß, im Gegensatz zu seinem Bruder. Sein Bruder weiß nicht, wie wichtig Gottes Segen ist. Oder wusste es lange nicht. Aber Jakob wusste es immer. Ohne diesen Segen werde ich nichts schaffen. Und mit diesem Segen ist alles möglich. Wenn Gott mit mir ist, dann schaffe ich alles. Wenn sein Segen auf meinem Leben ist, dann wird mein Leben etwas. Dann wird mein Leben fruchtbar. Aber ohne diesen Segen ist das nicht so. Jakob weiß, was er an Gott hat. Jakob weiß, was er an Gottes Segen hat. Ich glaube, das liebt Gott an Jakob. Dieser Mann, ja, er hat die falschen Wege benutzt, um an diesen Segen zu kommen. Aber er will diesen Segen und er will Gott. Er will Gott in seinem Leben, er will Gott bei sich. Und wisst ihr, was, wie krass Gott ihn so verändert, wird, finde ich, klar. In dem Moment, wo er zu seinem Bruder kommt, in dem Moment, wo sein Bruder ihm entgegenkommt, er ist wieder auf dem Weg nach Hause. In Kapitel 33, ich greife jetzt kurz vor, aber das zeigt einfach, was Gott aus diesem Mann gemacht hat, finde ich. Und das geht ja dann noch weiter mit ihm. Aber dass Gott ihn wirklich geformt hat von einem Betrüger. Gott hat ihn regelrecht gebrochen, er hat ihm die Hüfte gebrochen. Er hat diesen Mann gebrochen. Und hier humpelt dieser gebrochene Jakob, der jetzt nicht mehr Jakob, sondern Israel heißt. Der einen neuen Namen von seinem Gott bekommen hat. Der mit seinem Gott gekämpft und gerungen hat. So wie sein ganzes Leben eigentlich anscheinend. Und Jakob erhob seine Augen und sah, und siehe, Esau kam und mit ihm 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel, auf die beiden Mägde, und er stellte die Mägde und ihre Kinder vorn an, Lea und ihre Kinder dahinter, Rahel und Josef zuletzt. Er selbst aber ging vor ihnen her. Er geht vor ihnen her. Und was macht er jetzt? Und darauf muss man jetzt mal achten, in dem Kontext zu dem Segen, den sein Dad ihm gegeben hat. Er selbst aber ging vor ihnen her und warf sich 7-mal zur Erde nieder. Wisst ihr, er wirft sich 7-mal in den Staub vor seinem Bruder. Obwohl er der ist, dem verheißen wurde, dass sein Bruder sich vor ihm in den Staub werfen würde. Er hat diesen Segen gekriegt, er hat diese Voraussagen gekriegt. Dein Bruder wird sich vor dir niederwerfen. Aber dieser Mann ist gebrochen. Er sagt sich, ich will Frieden mit meinem Bruder. Und ich werfe mich jetzt auf den Boden vor meinem Bruder. Das finde ich so krass. Er könnte mit der Attitüde kommen, ich bin hier der Große. Ich bin der Gesegnete. Ich habe den Segen vom Erstgeborenen bekommen. Unser Vater hat es selber mit seinen eigenen Worten gesagt. Ich werde über dich herrschen. Er hätte erwarten können, dass Esau sich vor ihm in den Staub wirft. Gut, man kann sagen, er hat hier Angst, aber ich glaube, er hat sich wirklich verändert. Er wirft sich 7-mal auf den Staub vor seinem Bruder. Und diese Brüder hatten immer Krieg miteinander, darum wer der Größte ist. Bis er nah an seinem Bruder herangekommen war. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten. Das ist so krass. Esau ist nicht mehr wütend. Esau freut sich einfach nur, seinen Bruder seit nach Jahren wiederzusehen. Küsst ihn, sie weinen. Und er hob seine Augen und sah die Frauen und die Kinder und sagte, wer sind diese bei dir? Er sagte, die Kinder, die Gott deinem Knecht aus Gnade geschenkt hat. Da traten die Mägde heran, sie und ihre Kinder, und verneigten sich. Merkt ihr was? Verneigen sich vor Esau. Jakob wirft sich in den Staub vor seinem Bruder. Seine Familie verneigt sich vor Esau. Und auch Lea trat heran und ihre Kinder, und sie verneigten sich. Und danach traten Josef und Rahel an und verneigten sich. Ich finde das krass. Jakob ist nicht mehr derselbe wie früher, glaube ich. Nicht mehr der Betrüger in dem Sinne. Und er sagte, was willst du mit diesem ganzen Lager, dem ich begegnet bin? Er sagte, um Gunst zu finden in den Augen meines Herrn. In den Augen meines Herrn. Er nennt ihn Herrn. Esau ist nicht der Herr. Er ist der Herr. Jakob ist der Herr. Aber er erweist seinem Bruder den Respekt, den er ihm noch niemals in seinem Leben vorher erwiesen hat. Da sagte Esau, ich habe genug, mein Bruder. Es sei dein, was du hast. Jakob aber sagte, nicht doch. Wenn ich überhaupt Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann nimm mein Geschenk aus meiner Hand. Denn ich habe ja doch dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht. Und du hast Gefallen an mir gehabt. Nimm doch mein Geschenk, das dir überbracht worden ist. Das Krasse ist, dass Esau sagt, ich brauche kein Geschenk. Mir geht's gut. Jakob, ich habe alles. Ich brauche kein Geschenk. Ich bin so gesegnet. Ist das nicht krass, oder? Gott ist so gut, oder? Jakob ist zwar der Gesegnete. Und er ist der, ja, aus Jakob werden dann die 12 Stämme Israel hervorgehen. Aus Jakob wird der Stamm Juda hervorgehen, aus dem Jesus dann hervorgeht. Ja, es ist durch Jakob. Aber Esau vergisst Gott nicht. Gott vergisst Esau nicht. Genauso wenig, wie Gott nicht Ismael vergessen hat. Gott vergisst diese Brüder nicht, die wir vielleicht vergessen würden. Er segnet sie auch. Esau ist auch ein Gesegneter, obwohl sein Vater nichts mehr für ihn über hatte an Segen. Gott hatte noch was über an Segen für diesen Esau. Er sagt, ich habe genug, Jakob. Mir geht's wunderbar, danke. Ich freue mich einfach nur, dich zu sehen. Und es ist so schön. Und ich finde es so ermutigend. Diese ganze Geschichte hat mich so ermutigt, weil Gott hat diesen Jakob so krass gesegnet. Und Gott hat durch diesen Jakob, diesen Betrüger, die Welt gerettet. Es ist so. Gott hat auch durch diesen Mann die Welt gerettet. Jakob, ohne Jakob kein Jesus. Ohne Jesus keine Rettung. Gott webt diesen Mann, diesen Betrüger, ein in seinen göttlichen Plan. Er hält fest an seinem Plan. Und auch wenn Jakob nicht perfekt ist, um es mal gelinde zu sagen, nimmt Gott ihn als ein Mittel zur Rettung für diese Welt. Und so, das macht mir so Mut, Geschwister, wisst ihr? Wir alle haben unsere Macken. Wir alle sind auch Betrüger. Wer von uns hat noch nie gelogen? Wer von uns hat noch nie seine Eltern angelogen? Mal ehrlich. Wir regen uns so schnell über diesen Jakob auf, aber waren wir nicht auch manchmal nicht ganz ehrlich zu unseren Eltern? Bis hin zu sogar sehr unehrlich? Oder zu unseren Frauen? Oder zu unseren Männern? Oder zu unseren Kindern? Oder zu unserem Chef? Oder zum deutschen Staat? Oder was auch immer? Sind wir nicht auch so unperfekt wie Jakob? Aber ruft nicht auch Gott uns? Will Gott uns nicht genauso wie Jakob einbauen in das heilige Haus, was er baut, in dieses geistliche Haus, den Tempel Gottes, den er baut, in das Reich Gottes? Wir sind Mitarbeiter Gottes, genau wie Jakob. Und wir sind genauso unperfekt wie er. Aber Gott will uns genauso gebrauchen wie Jakob. Gott will uns machen, will uns benutzen, um Menschen zu retten. Um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, um Menschen Gottes Gnade näher zu bringen. Und ich muss sagen, danke Gott, dass du so gnädig bist. Ich bin ein Jakob, ich bin so ein Jakob, wirklich. Aber du hast Jakob gebraucht, ja, dann kannst du auch mich gebrauchen. Und ich bin so froh darüber.
Ich bin so froh, dass der Segen, Gott segnet uns, so wie er Jakob segnete, damit dieser Segen an andere Menschen weitergeht. Er hat zu Jakob gesagt, ich segne dich, damit durch dich alle Völker gesegnet werden. Genau wie er es Abraham gesagt hat. Genauso sagt er es zu dir und zu mir. Ich segne dich, damit alle Völker durch dich gesegnet werden. Ich segne dich, damit du andere Menschen segnest, auch wenn du ein Jakob bist. Und auch wenn du noch in die Schule gehen musst, auch wenn du noch ganz viel lernen musst. Ich segne dich und ihr seid gesegnet. Wir sind gesegnet in Jesus Christus. Wir sind in Jesus Christus. Wir sind mit ihm und durch ihn gesegnet. Und egal, was du auf dem Kerbholz hast, wenn du möchtest, dann kannst du mit dabei sein in Gottes Familie, in Gottes unperfekter Familie. Guckt euch diese Familie an. Das ist doch nichts. Das ist doch kein Vorbild. Aber Gott ist so gut. Durch diese Familie kommt das Heil. Du sagst, meine Familie ist doch echt kein Vorbild. Ja, Amen, ist sie nicht. Aber Gott möchte vielleicht durch dich Heil bringen. Lass uns beten. Danke, Herr, dass wir jetzt Abendmahl feiern können, auch weil du so treu warst und du hast diese Menschen genommen wie Jakob, wie Isaak, wie Abraham, so wie David. David, ein Mörder. David, ein Mann, der so krass gesündigt hat, Herr. Genau wie alle anderen Männer, die du nimmst, um deinen Plan zu vollenden, um der Schlange den Kopf zu zertreten, Herr. Bis dieser eine Mann kam, der nicht gesündigt hat, bis dieser eine Mann kam, der kein Betrüger war, bis dieser eine Mann kam, der nie gelogen hat, der immer die Wahrheit gesagt hat, dieser Mann, der ein Leben mit dir gelebt hat, der hingegeben war, der einfach auf deine Stimme gehorcht hat, der gehorsam war. Ja, Jesus Christus, Herr, wir danken dir so sehr, dass du bis zu ihm treu warst, dass du mit unperfekten Gefäßen gearbeitet hast, bis Jesus gekommen ist. Und nach Jesus machst du weiter so mit dieser Welt. Du nimmst uns, Herr. Du schickst uns in die ganze Welt. Maris und Anja sind gerade auf dem Weg, Herr. Und auch sie sind so unperfekte Gefäße, Herr. Aber du willst durch sie segnen. Und danke, Herr, dass wir ja Abendmahl jetzt feiern können, dass wir feiern können, dass du wirklich der Gott der Völker bist, dass du dein Blut vergossen hast für uns, dein Leib gegeben hast für uns. Danke, Herr. Amen.